Damit kommen wir zur Untersuchung in der vier Gültigkeiten der Erhabenen. Und das Buddha-Zitat, was dem vorangestellt ist, heißt Manjushri, das Bedingte, Vorübergehende, als nicht entstanden zu sehen. Das aber heißt, Kummer und Leid auf vollkommene Weise zu verstehen. Denn das ist die erste Gültigkeit, ist die Gültigkeit dessen, dass in dieser Welt Leid und Schmerz und Kummer vorhanden ist. Und die Aussage des Buddha dazu, zu seinem Schüler Manjushri, sagt der Manjushri, wenn du all das Bedingte und Vorübergehende als nicht wirklich entstanden sehen kannst, dann hast du diese Tatsache des Kummers und Leids wirklich verstanden. Und das gleiche gilt dann für die anderen drei Gültigkeiten, nämlich die Gültigkeit des Ursprungs von Leiden. Wenn du alles Vorübergehende, Bedingte als nicht wirklich entstanden sehen kannst, dann hast du wahrhaft begriffen, wie Leiden entsteht. Und für das Aufhören, wenn du alles Bedingte und Vorübergehende als nicht wirklich entstanden sehen kannst, dann hast du begriffen, wie das Aufhören von Leiden geschieht. Und hast du alles Bedingte und Vorübergehende als nicht wirklich entstanden, dann hast du auch damit begriffen, wie der Weg zu diesem Ende von Leiden sich vollzieht.
Kizi chutam je denba chupa ka na, wana kiza denba ye, kunchu sum, lende, le jumde njikti je tanyi tam je meba tar, chutam je tongba yinba se se na, zueba koi gore, zueba koi pa paam tongda denba.
Tongba yinna, teni zueba koi pa?
Denba ye meba tar. Kunchu sum meba tar, le jumde meba tar. Yikchen de tanyin tamche meba tar, chu tamche tongpa yinpe sere se. Ko zuepa jagadu, di se de ten kanka tongpa nire.
Ja, der Grund für Nagarjuna, sich diesem Thema zu widmen, liegt wieder daran, dass jene, die diese Welt und dieses Leben für wahr und wirklich halten, einwenden und sagen, ihr Vertreter des mittleren Weges, wenn ihr behauptet, dass alles in dieser Welt bloß leer sei, dann würde das ja auch bedeuten, dass die vier Gültigkeiten der Erhabenen, wie sie Buddha gelehrt hat, dass die auch leer sind, dass es sie nicht gibt. Dann wären auch die drei seltenen und kostbaren Buddha, Dharma und Sangha wären auch nicht wirklich gültig. Alles in dieser Welt, selbst die Begriffe wären nicht gültig. Und das kann ja doch wohl nicht sein.
Das ist
doch Und dazu sagt Nagarjuna
in
Nummer 24, was immer auch für leer zu sein sich eignet, das aber eignet sich für alles überhaupt. Was immer sich für leer zu sein nicht eignet, das ist für alles ungeeignet überhaupt. Ja, die Kernaussage Nagarjuna ist also, wenn ihr hier behauptet, also das Leersein führte dazu, dass es überhaupt nicht diese vier Gültigkeiten des Buddhas gibt, die er gelehrt hat, seine erste Belehrung überhaupt in dieser Welt, dass es die nicht gibt, dass es die vier Gültigkeiten nicht gibt, es gibt nicht die drei Juwelen, es gibt nicht Handlung als Ursache und Wirkung, es gibt überhaupt nichts in dieser Welt, was dann noch Gültigkeit und Bestand hat, dann denkt einmal darüber nach. Wenn etwas sich dafür in dieser Welt, wenn etwas in dieser Welt, eine Erscheinung oder eine Person sich dafür eignet, leer zu sein, dann ist es eben dieses Leersein, dass da der bloße Anschein ist, aber kein Ding an sich dahinter, dass diese Erscheinung dafür geeignet macht, dass sie auf alles passt. Auf eine Erscheinung, die leer ist, ist es passend, die vier Gültigkeiten anzuwenden. Auf diese können die Qualitäten der drei Juwelen zutreffen. Auf etwas, was bloß dem Anschein nach vorhanden ist, trifft Tat und Folge zu. Und alles, was in dieser Welt auch gefordert wird, das ist möglich und anwendbar, allein deswegen, weil die Dinge bloß dem Anschein nach vorhanden sind. Wenn etwas nicht nur dem Anschein nach, sondern wirklich vorhanden wäre, sich also nicht dafür eignet, leer zu sein, dann könnte man es nicht passend machen für alle anderen Sachen. Dann wäre es ungeeignet für die vier Gültigkeiten der Erhabenen, für alles schließlich in der Welt wäre es unpassend, nicht geeignet. So nehmen wir einfach eine Person, eine Person, für die es angemessen und zutreffend erscheint, dass alles in dieser Welt bloß leer ist, leer in dem Sinne, dass der Anschein der Welt zwar erscheint, aber leerer Schein ist. Für dieses Individuum, für das eben alles als leer zu sein geeignet ist, für dieses Individuum ist auch es möglich, dass die vier Gültigkeiten der Erhabenen zutreffen. Es ist möglich, dass die Qualitäten der drei Juwelen, Buddha, Dharma und Sangha, dass sie in dieser Welt vorhanden sind. Es ist möglich, dass dem Anschein nach sich Tat und Folge dieser Tat vollziehen. Es ist möglich, dass alle Dinge der Welt, alle Begriffe und so weiter, ihre eigene, dem Anschein nach vorhandene Gültigkeit haben. Es ist so wie eine Erfahrung im Traum. Für diese Person, für die also leer sein von allem als zutreffend und geeignet erscheint, ist alles, was erscheint, so wie das Erleben im Traum. Und im Traum kann eben alles passieren. Alles ist möglich im Traum. Deswegen ist eben gerade durch das Verstehen des Leerseins alles möglich.
Was immer auch für leer zu sein sich eignet, das aber eignet sich für alles überhaupt. Was immer sich für leer zu sein nicht eignet, das ist für alles ungeeignet überhaupt.
Die Jinsen Karasana, den bei jedem. Jo kum jong ki gakwa la ti ne Dene, deva dunga jonga te malam jina teba se. Kunjong tang leta nyong momba ta dunga dem, ika demba trunga, mama jina me teba se. Kunjong tang, dunga nyipu te, demba trunga, napsa amate, nyinchi tuya me teba se. Dene, ma demba madu patete, nangsa ina malam jina teba se.
Wenn man nun versucht, diesen Vers in der Bedeutung nachzuvollziehen, dann nimmt man sich zum Beispiel die ersten beiden Gültigkeiten. Das ist die Tatsache des Leidens und zweitens die Tatsache der Ursache des Leidens. Und wo also Buddha lehrt, dass in dieser Welt Leid und Schmerz vorhanden ist und dass die Ursache von all diesem Leid und Schmerz eben unsere Geistesstörung, Verwirrung und Leidenschaften darstellt. Wenn man uns sagt, diese beiden Gültigkeiten sind wirklich gültig, eigenständig gültig, so es gibt also wirkliches Leiden und es gibt wirkliche Ursachen von Leiden, die substanziell vorhanden sind, über den bloßen Anschein hinaus, dann haben wir das gleiche Problem, wie schon zuvor besprochen, zwischen Ursache und Wirkung. Dann ist es schwer zu sagen, wer von beiden war eher da. War der erst die Ursache von Leiden da oder war das Leiden erst da? Wenn die Ursache wirklich substanziell dem vorausgeht, dem Leiden, dann ist die Ursache schon, ist zum Zeitpunkt der Ursache die Wirkung nicht substanziell da. Ist dann die Wirkung des Leidens eingetreten, substanziell da, dann ist die Ursache schon wieder weg. Ist die nicht da. Wir haben also keine Beziehung. Wenn man behauptet, sie seien gleichzeitig da, aber unabhängig voneinander, eigenständig wirksam, also eine eigenständig wirksame Ursache von Leidenschaften und dann das eigenständige Dasein von Leiden, seien gleichzeitig da. Wenn sie wirklich voneinander unabhängig gleichzeitig da sind, dann ist keine Beziehung da. Kann das eine das andere nicht erzeugen. Wenn dem nicht so ist und all das zum Widerspruch führt, dann bleibt nichts anderes, als zu sagen, da ist der bloße Anschein davon, dass Leiden aus Leidenschaften entsteht. Der bloße Anschein, ohne dass da irgendein Ding an sich ein Eigenleben entfaltet. Und damit ist gerade durch das Verstehen des Leerseins, darin zu begreifen, dass wie im Traum, da der bloße Anschein ist, ohne Substanz und Eigenleben dahinter, ist gerade dadurch es möglich, dass diese Gültigkeiten zutreffend sind, dass Leiden in der Welt dem Anschein nach auftaucht und dass es dem Anschein nach ganz präzise aus Leidenschaften sich ergibt.
Dunga Demba Nana, Dunga De Kunjung Hodama Sompa Jimmy the Dunga Kunjung Demba Nana, Deva Meba, Deva Dunga Meba Jurdu. This is number Deva. Then the Nuns on the Deva.
Also braucht man dafür, um zu sagen, die vier Gültigkeiten der Abenden, sie seien wirklich da, substanziell, dinglich vorhanden. Und dann müssten die sozusagen ein eigenständiges Eigenleben führen. Das wäre dann bei der Untersuchung, wenn man die auch vorher oder nachher testet. So nehmen wir an, das Leiden sei vor der Ursache von Leiden, den Leidenschaften da. Wenn das Leiden vor der Ursache von Leiden da ist, dann wäre es sozusagen zufällig entstanden, dann wäre es ursachenlos entstanden. Wenn ich aber annehme, dass die Ursache von Leiden vor dem Leiden da ist, von was ist sie denn dann bitte schön die Ursache? Und so haben sie keine Beziehung zueinander. Das macht keinen Sinn, solange ich behaupte, dass sie eigenständig wirklich da seien und trotzdem eine Beziehung zueinander hätten als Ursache und Wirkung, dann führt das zu einem Widerspruch.
Gopa Demba Nana Lam Yamsa Malamba Gopa Tobata Lam nana deva mebe jyote yang matyabhare. Tishena matyabhare. Tende nang tando malam tavite.
Nimmt man die zweite Gruppe der Gültigkeiten, die des Aufhören von Leiden und des Weges dahin. Wenn man behauptet, sie seien eigenständig vorhanden, wirklich vorhanden, substanziell, dann können sie keine Beziehung zueinander haben. Denn wenn sie eine hätten, dann haben wir die Schwierigkeit zu erklären, wie sich das verhält, wenn das eine vor dem anderen kommt. Sagen wir, das Aufhören des Leidens käme vor dem Wege dahin, dann wäre dieses Aufhören des Leidens wieder völlig grundlos, zufällig entstanden, ohne dass man erklären könnte, wie man dahin käme. Hat man den Weg, dass der Weg substanziell vorhanden ist, vor dem Ergebnis, nämlich dem Aufhören des Leidens, dann von was ist er dann der Weg? Für was ist er dann die Ursache? So können beide eben unabhängig voneinander und trotzdem substanziell da nicht vorhanden sein. Die andere Richtung der Einwände, die da eben von jenen vorgebracht werden, die da sagen, diese Welt ist wahr und wirklich, ist, dass sie sagen, wenn ihr immer auf diesem Leersein beharrt, ihr Vertreter des mittleren Weges, dann wäre ja auch Karma, das heißt Handlung und Ursache und Folge, wäre dann hinfällig. Das wollt ihr doch nicht im Ernst behaupten. Dann die Argumente dagegen, die sind ja schon in einem früheren Kapitel vorgetragen. Das haben wir heute Nachmittag schon gehört.
Und
wenn überhaupt diese ganze Welt nicht leer, sondern wirklich substanziell vorhanden wäre, dann wäre schon auf ganz normale Weise, wäre es nicht möglich, dass wir in dieser Welt alles mit Namen und Begriffen belegen, so wie wir es tun. Sondern gerade deshalb, weil eben diese Welt bloß Anschein ist, bloßer Schein ist, ohne Substanz und Eigenleben. Deswegen ist es möglich, dass man in dieser Welt des Anscheins den Namen von einer Erscheinung auf viele andere Erscheinungen anwendet oder den Namen vieler Erscheinungen auf eine Erscheinung anwendet und so weiter. Deswegen ist es möglich, weil eben alles in dieser Welt, genau wie im Traum, bloßer Anschein ist. Deswegen kann man alles damit machen. Wenn es da in dieser Welt, in dem Anschein dieser Welt zum Beispiel sowas gibt wie Mond, es gibt Blumen, und dann, wenn man dann viele Jungs mit dem Namen Mond belegt, wie das in Tibet häufig getan wird, und viele Frauen mit dem Namen Blume, dann ist das deshalb möglich, das ist passend, weil in dem bloßen Anschein der Welt man eben solche Dinge tun kann. Und so heißt es zum Beispiel im Samadhi Raja Sutra: Alle Wasser dieser Welt, so wie sie nach unten fließen, so sind auch alle Wasser dieser Welt dabei, nach oben zu fließen. Und wenn dieser Spruch vielleicht damals noch merkwürdig vorkam, heutzutage ist es unmittelbar einleuchtend, dass auf diesem Erdball, diesem Globus, genauso wie man behaupten kann, dass alle Wasser der Welt nach unten fließen, man genauso sehen kann, dass sie alle nach oben fließen. Es gibt also keine feste Richtung, dass man sagen muss, alles sei nur so oder so, sondern es ist eben wie im Traum, in diesem Anschein, wenn das eben alles möglich ist. Deswegen kann man den Namen von einem Lebewesen allen anderen geben, oder man kann den Namen von vielen anderen Lebewesen auf ein einzelnes anwenden. Und es ist eben deshalb so, weil man eben alle, für alles sich verschiedene Gedanken und Vorstellungen machen kann, eben alles nur Gedanke, Vorstellung und Einbildung ist. Deswegen kann man all das mit diesem Anschein der Welt vollziehen. Und so ist es auch, dass auf dem im buddhistischen Weg dann vielleicht es üblich ist, dass man zu verschiedenen Gelegenheiten die eine und dieselbe Person verschiedene Namen bekommt. Vielleicht bei der Gelegenheit, wo jemand sich entschließt, die guten Vorsätze zu fassen, anderen nicht zu schaden, bei der Gelegenheit einen Namen bekommt, dann zu der Gelegenheit, wo er oder sie sich entschließt, anderen wirklich zu nützen, ein Bodhisattva zu werden, dann wieder einen Namen bekommt und dann im Vajrayana wieder verschiedene Namen und so fort. Das ist alles deshalb möglich, weil der Umgang mit dem Anschein dieser Welt eben nur Gedanke und Vorstellung
ist.
Und auch die vier Himmelsrichtungen, auch sie verändern sich. Die sind abhängig davon, von wo aus man sie erklärt, wird ein Ding entweder in einer bestimmten Himmelsrichtung oder gerade in einer anderen Richtung liegen, ganz abhängig vom Standpunkt, den man einnimmt auf dieser Welt. Auch wenn es auf einer Landkarte so erscheint, als ob die Himmelsrichtungen festliegen für alles. Dann, wenn man wirklich in der Gegend ist, dann hängt es genau davon ab, wo man steht, hängt es von diesem Standpunkt aus ab, wo sich ein Ding befindet, bezogen auf ein selber, im Osten, Westen, Süden oder Norden. Wie das mit unserem Erdball so ist, dann kommt es einem so vor, dass wo immer man sich auf dieser Erdkugel befindet, man den Gedanken pflegt, als sei man oben. Also das, was dem Anschein nach erscheint, was also ein bloßes Auftreten von Anschein aufgrund von Bedingungen ist, das ist eben genau bedingt durch Gedanke und Name, durch Vorstellung und Benennung. So Vorstellungen und Benennungen, die machen es, dass bestimmte Erscheinungen so und so auftreten.
Also.
Und die Art und Weise, wie viele, die vielen verschiedenen Menschen in dieser Welt ihre Welt erfahren, wie sie ihre eigenen Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Traditionen haben, also das hängt von ihren Gedanken und Vorstellungen ab. Es sind ihre Gedanken und Vorstellungen, mit Hilfe derer sie die Welt so und so bewerten und dann erleben. Wenn man umherreist auf dieser Welt, in den verschiedenen Ländern und Kulturen, dann kriegt man ein sehr genaues Bild davon, wie unterschiedlich diese Welterfahrung ist in Abhängigkeit von eigenen Gedanken und Benennungen. Das, was die einen in einer Kultur als besonders wertvoll, rein und kostbar bezeichnen, ist vielleicht in einer anderen Kultur ausgesprochen unrein und dreckig. Und es gibt dann nicht nur diese zwei Möglichkeiten, sondern es gibt viele, viele unzählige Möglichkeiten aus der Perspektive verschiedener Menschen mit verschiedenen Gedanken und Vorstellungen. Und sind aber auch diese Gedanken und Vorstellungen und die Begriffe und Worte, die wir wählen, auch nicht wirklich vorhanden, sondern bloßes Produkt unserer eigenen Gewohnheiten.
Tene nimon dan tsemo te atende jinaware. Mene tumongdu ke nyen dan tumongga tsemo mudo. Tene tende jinaware tene so la. Tende jinaware kyaare.
Nicht einmal Tag und Nacht sind wirklich vorhanden als allgemeingültige Erscheinung. Auf diesem Erdball hängt es ganz davon ab, wo man sich befindet, ob es Tag ist oder Nacht. Es gibt keinen allgemeinen Tag, allgemeingültigen Tag, keine allgemeingültige Nacht. So ist diese Welt erfahren, unterschiedlich abhängig von den eigenen Vorstellungen und Bewertungen. Wenn wir jetzt hier unter diesem Eindruck uns befinden, als werde es Abend und Nacht, dann ist das nur möglich im Hinblick auf unsere Bewertung, allgemein nicht auf dieser Erde, denn es gibt andere Länder, wo vielleicht in diesem Moment gerade die Sonne aufgeht. Und genauso wenig gibt es... Genauso wenig gibt es einen allgemeingültigen Feind. Wenn es so etwas gäbe, einen Feind an sich, dann müssten alle Lebewesen auf dieser Erde spontan darin übereinstimmen, dass diese Person ihr Feind sei. Aber das wird man nie finden. Im Gegensatz dazu ist es sogar üblich, im großen Fahrzeug, im Mahayana, den der Buddha gelehrt hat, dass man sich darin übt, alle Lebewesen ausnahmslos als Freunde zu sehen. Weil aber, wenn man sich fragt, wie kommt es, dass all das möglich ist, dass aus verschiedener Perspektive heraus diese Welt so verschieden aussehen kann, unterschiedlich für die Wahrnehmungsweise, die Gedanken, Vorstellungen, Urteilsvermögen verschiedener Wesen, dann ist das all immer passend, weil eben diese Welt nicht wirklich existiert, aber keine Substanz ist, die nun eindeutig so oder so ist, sondern da nichts ist als der bloße Anschein dieser Welt. Frei davon, Substanz und Eigenleben zu haben, deswegen ist dieser Anschein immer passend für was, wie auch die Leute diesen Anschein betrachten mögen.
Kanla Dongba Nerong Tela Tamje Rongare Kanla Dongni Morong Tela Tamje Morong.
Was immer auch für leer zu sein sich eignet, das aber eignet sich für alles überhaupt. Was immer sich für leer zu sein nicht eignet, das ist für alles ungeeignet überhaupt.
Tenjing Devan, Jongwang Kang, Tene Tongba Nyebi, Tene Tene Daba Te Tene Omila. Tongba Nye Se Chita Kare, Tenjing Devan, Jongwang Kang Yemba Tere, Tene Tongba Nye Se Chita Kare. Tongba Nye Tene, Tene Tene Daba Te, Tene La Tene Tongba Da, Tongba La Tene Tene Tita Bo. Tene Omila Yena, Tongye Te, Tender tomba de tender la tomba menta tomba de tong in the nawari tin double tender latin tomba tapa tomba latin tender the tapa tender tin the double menta teni tender tomba de carasigan tender homelai tomba tel homelai dona tender tomba homelai of the Dutchable.
So im nächsten Vers sagt Nagarjuna, was immer wechselwirkend abhängig entsteht, ist erklärt als das, was eben leer ist. Und jenes, bloß mit Blick auf anderes benannt, dies eben ist der Mitteweg. Wenn man sich jetzt fragt, was ist denn nun dieses Leersein? Und dann ist die Antwort hier enthalten, was immer abhängig in Wechselwirkung entsteht. Genau dieses Entstehen in Wechselwirkung, in Abhängigkeit, genau das ist leer genannt, Leersein genannt. Das, was eben von anderem abhängig in Wechselwirkung erscheint, und das ist erklärt als das, was eben leer ist. Und so hat man dieses in Wechselwirken entstehen mit dem Namen Leersein belegt. Und Leersein seinerseits ist eben das, was aus den Wechselwirkungen abhängig entsteht. So ist das eine mit Blick auf das andere und das andere mit Blick auf das eine mit diesem Namen belegt. Und ein solches Leersein, das genau ist der mittlere Weg, das ist der Weg der Mitte. Die drei Begriffe, Leersein, Entstehen in Wechselwirkung der Abhängigkeit und der mittlere Weg, die sind hier als identisch erklärt.
Was immer wechselwirkend abhängig entsteht, ist erklärt als das, was eben leer ist. Jenes bloß mit Blick auf anderes benannt, dies eben ist der Mittelweg.
Und weiter sagt Nagarjuna, nicht irgendetwas ist vorhanden, das als Unabhängiges entstanden ist. Es gibt also nichts in dieser Welt, wo man sagen kann, es sei nicht durch Wechselwirkung in Abhängigkeit entstanden. So etwas findet man nicht. Und deshalb, sagt er, ist nicht irgendwas vorhanden, für das nicht leer zu sein zutrifft. Wenn man nichts findet in dieser Welt, was unabhängig ohne Wechselwirkung entstanden wäre, dann gibt es auch nichts in der Welt, was nicht leer
ist.
Und der große Meister aller Yogis in Tibet, Milarepa, hat das in seinem Lied von der vortrefflichen Beschreibung des mittleren Weges so ausgedrückt, indem er sagt, und das, was als vorhanden hier erscheint, als dinglich vorhanden hier erscheint, einerseits, und das, was leer ist, das eigentliche Sein, sind in ihrem inneren Wesen ununterschieden. Von einem Geschmack bloß. Das mag sein, dass etwas anderes formuliert ist in dem Lied, was wir hier vor uns haben. Ich weiß jetzt nicht, wo das genau steht. Aber es ist jedenfalls diese Zeile. Das, was vorhanden hier erscheint als Ding und das, was leer ist als das eigentliche Sein, vom inneren Wesen her sind beide ununterschieden. von einem Geschmack los. Und damit hat er auch genauso das ausgedrückt, dass das bloße Anschein, der in wechselwirkender Abhängigkeit entsteht, und das Leersein eben dieses Anscheins von Substanz und Eigenleben ein und dasselbe ist.
Tene manam bravore. Tanda manam to nana, tong yin to na, na yin to song.
Das ist genau wie im Traum. Im Traum ist es so, dass das, was erscheint, indem es erscheint, also schon im Auftreten der Erscheinung leer ist von Substanz. Es ist geradezu durch das Erscheinen leer. Und es ist durch das Leersein, das die Erscheinung von Substanz erscheint ist. Das Erscheinen und Leersein im Traum sind nicht unterscheidbar. Das ist dieses Blatt, wo da unten Nummer 10 draufsteht. Korrekte Aussage über den mittleren Weg. Wenn wir die Zeile finden.
Ja.
Ach ja.
Alles existiert.
Das ist in dem vierten Absatz, in dem vierten Paragraph, da die vierte Zeile. Das, was da ist. Das sollten wir mal ein paar Mal rezitieren. Das, was da ist und sich als Dinge zeigt und was nicht da ist, deren wahre Natur die Leerheit, sind im Kern nicht zu trennen, sind von einem Geschmack. Das, was da ist und sich als Dinge zeigt und was nicht da ist, deren wahre Natur die Leerheit, sind im Kern nicht zu trennen, sind von einem Geschmack. Das, was da ist und sich als Dinge zeigt, und was nicht da ist, als eine Natur, die Leerheit, sind im Kern nicht zu trennen, sind von einem Geschmack.
Nicht irgendetwas ist vorhanden, das als Unabhängiges entstanden ist. Deshalb ist nicht irgendwas vorhanden, für das nicht leer zu sein zutrifft.
Dann sollten wir dazu den Vers Milarepas singen, das ist auf diesem Blatt mit diesen drei Versen drauf. So, jetzt ist das der erste von denen, der genau dieselbe Aussage hat.
Herrlich wie dieser hier erscheint, die Leibe reiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder. Nicht vorhanden ist, erscheint denn auch.
Man kann diesen Satz auch verändern. Man kann jetzt anstatt zu sagen, die drei Bereiche der Leidenswelt, kann man noch sagen, die verschiedenen Arten von Kummer und Schmerz. Und dann passt es genauso. Kann man das da singen.
Herrlich wie dieser Lichterschein, die verschiedenen Arten von Kummer und Schmerz, was nicht vorhanden ist, erscheint denn auch recht großes Wunder offenbart.
Und da kann man es auch anwenden auf die Leidenschaften von Lust und Hass. Und dann heißt es,
herrlich wie dieser hier scheint, die Leidenschaften von Lust und Hass, was nicht vorhanden ist, erscheint denn auch recht großes Wunder.
Deshalb, weil die beiden Leidenschaften von Lust und Hass sich aufeinander beziehen. Es eben nichts gibt, wo man große Lust zum Begehren empfindet, ohne sich zu beziehen auf etwas, was man ablehnt und nicht ausstehen kann. Und umgekehrt kann man nichts etwas hassen, ohne auf der anderen Seite etwas zu lieben. Und deswegen sind beide nicht unabhängig voneinander und sind damit nicht eigenständig vorhanden in dieser Welt. Sie sind ohne Eigenleben, sie sind so wie der bloße Anschein von Begehren und Lust im Traum und wie Ärger und Hass im Traum.
Ja, Lothar.
Sieh dann Typus von da.
Herrlich wie dieser Himmelschein, die Leidenschaften von Lust und Hass, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch recht großes Wunder
offenbart. Dann nimmt ihr nicht,
Und dann kann man es anwenden auf alle Arten des Wandels, wie eines sich wandelt in ein anderes. Und denn all dieses Wandeln von einem im anderen ist auch ein Zeichen dafür, dass nichts dahinter steckt, kein Eigenleben, all das sich vollzieht als bloßer, leerer Schein.
Ja, tschüss.
Herrlich wie dieser Leere Schein, wie eine sich in ein anderes wandelt, wenn's nicht vorhanden ist, erscheint denn auch ein großes Wunder offenbar.
Benan, nin ten di jirwa de min, ta de ni yin na yin ki wo mudo, ta de ni mo yin na ha de ka de, ta de ni mo yin na yin ka de ka wo.
Zum Beispiel, wenn wir diesen Wandel nicht hätten, das wäre doch recht anstrengend, wenn der Tag sich nicht auch mal in Nacht verwandeln würde. Hätten wir pausenlos Tag und ohne Unterlass, ging das so weiter. Wie schön, dass sich das eine in das andere verwandelt. Ist doch wunderbar.
Sing it so.
Herrlich wie dieser hier erscheint, wo eine sich wandelt in anderes, was nicht vorhanden ist, erscheint denn auch recht großes Wunder offenbar.
So kann man das auf die verschiedensten Dinge in dieser Welt anwenden. Und dann versteht man in rechter Weise, wie es wirklich wunderbar ist. Ja. Dann sollten wir die drei Verse Nagarjunas, die hier der Untersuchung der vier Gültigkeiten gewidmet sind, diese zusammen rezitieren.
Was immer auch für leer zu sein sich eignet, das aber eignet sich für alles überhaupt. Was immer sich für leer zu sein nicht eignet, das ist für alles ungeeignet überhaupt. Was immer wechselwirkend abhängig entsteht, ist erklärt als das, was eben leer ist. Jenes bloß im Blick auf anderes benannt, dies eben ist der Mittelweg. Nicht irgendetwas ist vorhanden, das als Unabhängiges entstanden ist. Deshalb ist nicht irgendwas vorhanden, für das nicht leer zu sein zutrifft.
Doi de de kirab de parni sambali. Nyangi le deba yang mlanda wo. Korwa mlanda wo shi. Dene nyangi le deba yang mlanda wo.
Damit kommen wir zum 25. Abschnitt der Untersuchung des Jenseits von allen Leiden, nämlich dem Zustand von Nirvana. Und was sagt der Buddha zum Thema Nirvana? Buddha sagt, auch Nirvana ist wie Traumerleben. Hat man zuvor also schon kennengelernt, dass in Samsara der Kreislauf des Leidens ohne Substanz, frei von dinglichem Dasein, wie leerer Anschein, wie Traum ist. Man fragt sich, was ist denn dann mit Nirvana, der Zustand jenseits Leidens? Und der Buddha sagt, Nirvana ist auch wie Traumerleben.
Ja,
der Einwand derer, die an dieser Welt für wahr und wirklich halten, ist der, dass sie sagen, also diese Welt muss doch existieren, denn es gibt nämlich den Zustand jenseits von allem Leiden. Es gibt diesen Zustand, wo man alle Leiden hinter sich lässt und ohne Überrest aus dieser Welt verschwindet. Das nämlich ist das Ergebnis des Pfades, des kleineren Weges, den Buddha gelehrt hat, wo jemand dann als Arhat einen Zustand erreichen kann, wo eigenes persönliches Leiden vollkommen überwunden ist. Und dieser Zustand des Leidens wird dann so erklärt, dass es ein vollkommenes Aufhören wie ein Verlöschen und jemand verschwindet einfach von dieser Welt ohne Überrest und da ist kein Leiden mehr da. Und da es einen solchen Zustand, so einen Endpunkt des Leidens also gäbe, sagt er, weil dieser vorhanden ist, denn deswegen muss auch die ganze Welt da sein. Gibt es neben dem Zustand von Nirvana, wenn es Nirvana gibt, dann gibt es auch diese Welt.
Pamba meba, to meba, cheba meba, ta meba. Gaba meba, che meba, tene nyam ingeba. Nyande si chida kandere sena, teba chimba lor. Pamba meba, to pamba, pampa lindeba, takhe lindeba, jenga lindeba, tela rangi nyandi kichiba. Ten nyandi.
Nun antwortet Nagarjuna aus der Sicht des großartigen Fahrzeugs und legt dar, was ist denn eigentlich dieser Zustand, jenseits von allem Leiden, Nirvana genannt? Und er sagt, nichts aufzugeben, nichts zu erlangen, nichts verschwunden, nichts verbleibt, nichts, was endet, nichts entsteht da, jenseits von Leid zu sein, ist so gezeigt. Das genau ist der Zustand von jenseits von Leiden, da wo man nichts mehr aufzugeben hat, wo nichts zu erlangen ist. Gibt da nichts, was man loswerden müsste, nichts, was da neu dazukommen müsste. Da ist auch kein endgültiges Verschwinden von irgendwas, aber auch keine Dauerhaftigkeit, die da irgendwo verbleibt. Da hört nichts auf und entsteht nichts neu. Genau das ist mit dem Namen Nirvana, jenseits von Leiden, belegt.
Der
nächste Vers ist recht einfach. Und er sagt, Leidenskreislauf ist vom Jenseits allen Leids, auch nicht im geringsten bisschen, nicht verschieden. Jenseits von Leid zu sein, ist von dem Leidenskreislauf auch im geringsten bisschen nicht verschieden. Weil der Leidenskreislauf, wenn man ihn untersucht, keinen wirklichen Bestand hat, nichts an Substanz und Ding an sich und Eigenleben dort zu finden ist, allein der bloße Anschein dort verbleibt und dann die eigentliche Natur des Leidenskreislaufs jenseits von Vorstellungen, Gedanke und Meinung liegt, ist er nicht verschieden von jenseits von Leid, denn jenseits von Leid, Nirvana, ist genauso. Untersucht, vermaßen, ist da nichts zu finden, nichts, worüber man sich Vorstellungen machen könnte, was Gegenstand von Meinen und Wähnen und Aussage und Wort wäre. Insofern sind sie beide gleich von Wesensart. Das ist genau so, wie wenn jemand, stellt uns vor, im Traum ein schönes Auto klaut, dann dummerweise dabei ertappt wird, von der Polizei gejagt, wird eingefangen, landet im Gefängnis, Elend und Jammer. Dann gelingt es ihm aber, aus dem Gefängnis zu entkommen, und er ist hocherfreut über diese Befreiung, diesen Ausbruch aus dem Gefängnis und lebt dann weiter in Saus und Braus. So, wenn man sieht, dass das Ganze nur ein Traum war, ein Traumerleben, dann gab es zum Anfang nicht das Leid, gefangen zu sein im Gefängnis. Und es gab auch nachher keinen Grund, sich darüber zu freuen, irgendwie frei geworden zu sein.
Yeah.
Dambu de yang nasi dema song. Sik Dambu ngasa yang dema song. Nimm du dema dega. So die beiden ersten Verse.
Nichts aufzugeben, nichts zu erlangen, nichts verschwunden, nichts verbleibt, nichts was endet, nichts entsteht da, jenseits von Leid zu sein ist so gezeigt. Leidenskreislauf ist von jenseits allen Leid, auch im geringsten bisschen nicht verschieden. Jenseits von Leid zu sein ist von dem Leidenskreislauf auch im geringsten bisschen nicht verschieden.
Nelo tuni tuba da travati, korven tang, korven nelo. Nyande ji nelo tang, tuja tang, korven nelo tuja nila, chepar chunzi hinda trava yamima. Dorsa yamima.
Und wenn man sich fragt, was eben letzten Endes eigentlich dieses Jenseits von Leiden ist, dann ist es ein Zustand, der jenseits von Vorstellung liegt, der nicht mit Wort, Begriff und Gedanke eingefasst wird. Werden kann, über den man sich letztlich jeder Meinung enthalten muss, weil darüber nichts mit Bestimmtheit und Zutreffen zu sagen wäre. Und das Gleiche trifft zu auf den Leidenskreislauf. Auch der ist von Natur und Wesensart nicht anders, er ist, entzieht sich allem Vorstellungen und Begriff, ist Schlichtheit frei von Vorstellungen und Gedanken. Und insofern sind beide gleich, sind zwischen beiden kein Unterschied zu finden. Was Nagarjuna so ausdrückt, was immer letzten Endes ein Jenseits allen Leidens wirklich ist, das ist, was Leidenskreislauf letztendlich wirklich ist. Und zwischen beiden ist nicht im Geringsten, auch im Allerfeinsten, gar kein Unterschied.
Was immer letzten Endes ein Jenseits allen Leidens wirklich ist, das ist, was Leidenskreislauf letztendlich wirklich ist. Und zwischen beiden ist nicht im Geringsten, auch im Allerfeinsten gar kein Unterschied.
Tan Dordona, Conde Nemni Dimbesena, Gido Nemne, Dedo Nemni Lasova, Chutam de Nemani, Nelo, Chutam de Nemani.
Wenn man so darüber nachdenkt, dann muss man sagen, wenn selbst Nirvana, der Zustand jenseits allen Leids, und Samsara, das Gefangensein im Leidenskreislauf, dort sich zwangsläufig wieder und wieder gebären zu müssen, all das von Wesensart identisch ist, dann trifft es auch zu auf all unsere Empfindungen von Freude und von Leid und Kummer. Dann ist Leid und Kummer und Freude, Freude und Schmerz eigentlich im Wesen gleich. Da ist da kein Unterschied. Es ist die große Gleichwertigkeit von allem, was in dieser Welt erscheint. Und wenn man unser Leben, unser eigenes Leben betrachtet, dann ist die Hälfte unseres Lebens, das, was sich in der Nacht vollzieht, ein Traum. Und die Hälfte in dieses Lebens ist sowieso wie Traum, worin eben alles bloß dem Anschein nach vorhanden, aber nicht eigentlich wirklich ist. Und anhand dieses Beispiels und des Traumes, der schon die Hälfte unseres Lebens ausmacht und wo alles, was darin erscheint, eigentlich gleichwertig ist, eben darin von gleicher Wesensart zu sein, kann man verstehen, dass auch der Rest des Lebens, der zwischen diesen Traumphasen sich abspielt, dass der auch dem bloß dem Anschein nach vorhanden, aber eigentlich gleichwertig alles von gleicher Wesensart ist. Wenn da irgendetwas uns als verschieden dünkt, nicht gleichwertig, diese Verschiedenartigkeit wird einzig und allein durch unser Gedanken- und Vorstellungswerk erzeugt. Das der erste Vers von Milarepa.
Herrlich wie dieser Liebe erscheint, die Neime Reiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch welch großes Wunder.
Das ist der dritte Vers von Milarepa auf diesem Ladel.
In diesem Leben lange leben, ohne krank zu sein. Dabei des Menschen Lebensbuße, Reichtum als Wohl und Reiter sein erlebt. Im nächsten Leben dann in makellose Wunderwelt, sich wieder treffen und mit Dharma üben, sich erfreuen zu sein. Reichtum als Wohl und Heiter sein.